mit das gewaltigste Buch in der ganzen Bibel, vor allem aber im Alten Testament, ist der Jesaja. Jesaja könnte man eine Mischung aus die Evangelien, die Lehrbriefe und auch der Offenbarung nennen. Jesaja hat zum Beispiel sehr stark prophetische Aussagen und ist sicher eines der gewaltigsten Bücher. Ich möchte uns heute aus dem Jesaja zuerst Stücke aus 25, aus 26 und aus 27 lesen. 25, Vers 8. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Dann 26. Wir haben eine feste Stadt. Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Denn er hat erniedrigt die Bewohner der Höhe, die hochragende Stadt. Er hat sie niedergeworfen, er hat sie zu Boden gestürzt, hat sie hinabgestoßen bis in den Staub. Da sie der Fuß zerträte, die Füße der Elenden, die Tritte der Schwachen. Der Pfad der Gerechten ist gerade, geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten. Auf dem Weg deiner Gerichte, Herr, harren wir auf dich. Auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Meine Seele verlangt nach dir in der Nacht. Ja, mein Geist in mir suchte dich. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit. In dem Land, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn. Herr, deine Hand ist erhoben. Sie wollen es aber nicht sehen. Sie werden es aber sehen und sich schämen müssen. Der Eifer für das Volk, das Zornesfeuer, wird deine Feinde verzehren. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. O Herr, unser Gott, andere Herren als du herrschten über uns. Aber künftig gedenken wir allein an dich, an deinen Namen. Tote werden nicht wieder lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf, darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und jede Erinnerung an sie ausgetilgt. Du hast, o Herr, zum Volk hinzugetan, du hast das Volk vermehrt, du hast dich herrlich erwiesen, du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Herr, in der Drangsal suchten sie dich. Sie flähten leise in der Bedrängnis, als deine Züchtigung sie traf. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe ist, sich windet und vor Schmerzen schreit in ihren Wehen, so waren auch wir, Herr, vor deinem Angesicht. Wir waren schwanger, wandten uns in Schmerzen und gebaren gleichsam Wind. Wir konnten dem Land nicht Rettung verschaffen. Es wurden keine Erdenbewohner geboren. Aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam, sie werden auferstehen. Dann in Vers 20 sagt er so, geh nun mein Volk in deine Kammer und schließe die Tür hinter dir zu, verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorüber ist. Und dann in der 21 erklärt die Bibel nochmals, weil der Herr die Erde richten wird. Und jetzt kommt der interessante Teil, wo das Gericht über den Antichrist als der falsche Prophet erklärt wurde in 27. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange. Ja, den Leviathan, die gewundene Schlange. Und er wird das Ungeheuer oder der Drache oder das Krokodil töten, das im Meer ist. An jenem Tag wird man sagen, ein Weinberg von feurigen Weinen besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit. Ich bewache ihn Tag und Nacht, damit sich niemand an ihm vergreift. Zorn habe ich keinen. Wenn ich aber Dornen und Disteln daran fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Es sei denn, dass man Schutz bei mir suchte, dass man Frieden mit mir machte, ja Frieden mit mir machte. Soweit. Das, was hier beschrieben wird, nach der alten Auslegungsregel, was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Und hier hast du Israel im Körper, hier hast du, was im messianischen Friedensreich passieren wird. In der Übergangszeit vom antichristlichen Reich zum messianischen Friedensreich. Aber das Gleiche ist das, was uns geistlich passiert in der Übergangszeit, bis der Herr Jesus wiederkommt. In dieser Zeit, wo der Geist des Antichristen wirkt. Und das ist heute. Jetzt geht die Bibel hin und ich denke, das hat ein ganz tiefer geistlicher Grund. Sie geht hin und rüstet die Gläubigen zu. Ich bin tief überzeugt, dass in der heutigen Zeit es ganz wichtig ist, dass man die Gläubigen zurüstet. Weil die antichristlichen Kräfte, die werden so frech und so radikal und so total, dass man damit rechnen muss, dass es in Zukunft der Normalzustand sein wird, dass das, was Gott verboten hat, dass das der Gesetzgeber schützt. Und nicht in Deutschland, sondern generell, auf der ganzen Welt. Das heißt, dieser antichristliche Geist, der wird wie ein Lauffeuer über die ganze Erdball gehen. Er ist ja ausgelöst worden, nach meiner Überzeugung, 1967 mit der Rückeroberung Jerusalems. Und dann kam ja die 68er-Generation, dann kam die Drogenwelle, dann kamen diese ganzen Dinge, dann kam die Sexualisierung der Gesellschaft, dann kamen die ersten Satelliten, sonst hätten wir heute nicht unsere Mediengesellschaft. Dort kam die Satanskirche, hat sich offen gezeigt, das erste Mal. Das alles kam dann wie eine Welle. Und wenn ich jetzt richtig das verstehe, vom Schatten her, dann zeigt uns Gott als neutestamentliche Gläubige, die zum neuen Gottesvolk gehören, das aus Jude und Heide gebildet wird, gibt uns hier Zurüstung und was Ähnliches wird bei Israel passieren, wenn sie durch ihre Trübsal geht, bevor der Antichrist dann gerichtet wird. Vers 8 von Kapitel 25, er wird den Tod auf ewig verschlingen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auch für uns Gläubige des neuen Bundes. Der Tod ist nicht das Letzte. Wenn heute ein Gläubiger stirbt, dann bin ich tief überzeugt, dass er das erlebt, was in diesem alten Erweckungslied geschrieben steht, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Ich werde dem Herr Jesus begegnen, wenn ich sterbe. Ich werde zwar nicht in den Himmel direkt eingehen, sondern ins Paradies, der Vorhimmel, aber es ist egal, dort ist der Herr Jesus. Und dann wird auch das passieren, was hier geschrieben steht. Wir wissen das ja aus der Offenbarung. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Das, was wir gelitten haben als Gläubige, was wir Tränen vergossen haben, manchmal vielleicht heimlich, das wird Gott belohnen, indem er uns selber die Tränen abwischt. Und das ist jetzt ganz wichtig. Es kann sein, dass auf uns Dinge zukommen, wo unser Leben nichts mehr wert ist. Wisst ihr, in den Augen einer antichristlichen Gesellschaft und in den Augen einer antichristlichen Welt, die immer mehr dämonisiert wird, ist das Leben eines Gläubigen nicht allzu viel wert. Alle 5 Minuten wird ein Gläubiger ermordet auf diesem Erdball. Das ist Tatsache. Wisst ihr, und da kommt dann diese lächerliche Dinge, wo man sich wegen allem Möglichen aufregt und Religionsschutz beantragt. Entschuldigung, das Erste, was man schützen muss, ist das Christentum auf dieser Welt. Weil es nämlich bestialisch von allen Gruppen, ob das die Kommunisten sind, ob das die islamische Welt ist, sie werden verfolgt bis aufs Blut. Auf allen Erdbällen praktisch, wo es hier etwas gibt, wo die Einflusssphäre dieser, sagen wir, Machtgebilde da ist. Und von daher ist es ungeheuer wichtig, dass man weiß, wisst ihr, alles andere ist zweitrangig, dass man weiß, meine Ewigkeit ist geregelt. Für mich privat, persönlich, ist der Tod auf ewig verschlungen. Und dass ich, egal wie die Zustände sich hier gestaltet, dass ich nicht resigniere, das ist ja das Problem. Dass du sagst, hat sowieso keinen Wert mehr. Die Christenheit fällt ab, die tun Zeugs, wo mir die Luft wegbleibt. Nicht nur lehrmäßig, sondern auch in der Praxis, was sie tun. Die Staaten werden immer antichristlicher, die Sünde wird legitimiert. Man könnte verzweifeln, aber die Bibel sagt nein, sondern Gott wird diese Tränen abwischen. Ich muss diese Tränen vergießen, ist ja klar. Ich muss sie vergießen. Gott kann sie nur abwischen, wenn ich sie vergieße. Es ist also der Wille Gottes, dass ich diese Tränen vergieße. Das heißt, ich muss hier durch. Schon mal ein ganz zentraler Punkt. Und dann sagt er in Vers 9 im zweiten Teil, lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Da steht im Hebräischen Yeshua, der Name Jesus. Das heißt, lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Und die Rettung ist eine Person, nämlich der Herr Jesus Christus. Jetzt heißt es einmal vereinfacht, diese ganzen Endzeitzustände, das ist natürlich schwierig, wenn du das einmal jungen Menschen sagst. Wir Ältere, bei uns ist ja so, du weißt, irgendwann ist deine Zeit abgelaufen. Das ist einfacher. Obwohl auch manche rebellieren. Aber auch für die Jungen, man muss einfach sagen, deine ganze Hoffnung, deine ganze Freude in diesem Leben kann nur er sein, der die Rettung ist, der Herr Jesus selber. Und die Dinge drumherum, die sind, man sagt so schön mit dem Fremdwort relativ. Das heißt zu Deutsch, ob die nächste Woche noch da sind, das weiß ich nicht.
Wisst ihr, ich habe da oft drüber nachgedacht, wenn Hebräerbrief steht, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen, wenn sie da alles ausräumen, wenn sie dir deine Schlafstätte, dein Haus, deine Wohnung, wenn sie dir das Auto, wenn sie dir alles wegnehmen und du hast vielleicht noch einen Rucksäcklein und darfst auf der Straße im Straßengraben hausen. Wisst ihr, dann siehst du mal, wer wirklich gläubig ist. Wisst ihr, ist auch eine Wohlstandsgesellschaft, gläubig zu sein, Entschuldigung. Das ist wohl keine große Kunst, oder? Dann sieht man, was echt ist. Dann, wenn dieser antichristliche Filter einmal eingesetzt wird, wenn diese Walze über uns drüber geht, dann wird man sehen, wer bewährt ist. Und die Bibel sagt ganz klar, dass Gott prüft. An ihrer Stelle heißt es im Jesaja, er ist wie ein Laugenschmelzer. Er geht hin, wie man Silber reinigt und filtert und guckt, wo die Schlacken sind, will sie aussondern. Und so beschreibt ja Hebräer 12 auch das, was Gott der Vater an uns tut, in seiner Gnade, indem er uns erzieht und uns zurechtbringt. Aber es ist ganz wichtig, Jesaja, bevor er hier in die Tiefe geht, beschreibt er die Gemeinde. Er beschreibt das Wesen der Gemeinde. Die Gemeinde kann sterben. Sie kann sterben. Und sie weiß, dass Gott ihre Tränen abwischen wird. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Kommunisten und die linke Kreise haben in der Erweckungszeit haben sie den Gläubigen vorgeworfen, ihr seid sozial nicht engagiert, was nicht stimmt. Und ihr vertröstet die Leute auf den Himmel. Die haben recht. Ich kann helfen, wo ich helfen kann, aber im Endeffekt muss ich die Leute auf den Himmel vertrösten. Es geht beim Evangelium um den Himmel. Es geht darum, dass ich in den Himmel komme. Das hat schon zuerst mal gar nichts. Die anderen Sachen sind zweitrangig. Wisst ihr, dieser ganze Perfektionismus und dieses ganze Getue ist alles zweitrangig. Es geht zuerst mal darum, dass das Blut Jesu Christi meine Sünde hinwegnimmt, ich in den Himmel komme. Alles andere ist zweitrangig. Jetzt erklärt die Bibel etwas, und zwar nachdem sie in Vers 10 bis 12 vom Gericht hier über Moab, aber generell von dem Gericht des Eisets, und ich kann euch etwas versprechen. Ich bin kein Prophet. Du brauchst auch gar kein Prophet zu sein. Wenn du nur die Bibel genügend kennst, dann weißt du, dass es bestimmte Situationen gibt, wenn man die überschreitet, dann löst Gott ein Gericht aus. Es war immer so. Und wenn Gott Sodom und Gomorra vernichtet und gestraft hat, dann muss er uns noch viel ärger strafen und vernichten, weil wir sind 10-mal schlimmer wie Sodom und Gomorra. Wir sind 100-mal schlimmer. Und wir begehen genau die Sünde, wo die Bibel gesagt hat, wie Sodom rühmen sie sich ihrer Sünden. Wir schreiben die nur offen in die Medien und geben mit denen noch an, statt dass man sich schämt. Das ist alles kaputt auf dieser Ebene. Und jetzt sagt er mittendrin in diesen Gerichten, und das kann ich euch versprechen, Gott wird richten. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber er wird richten. Und das Gericht beginnt im Haus Gottes. Das muss uns auch klar sein, sagt die Bibel ganz klar. Gott wird diese Teufelei, die hier überall geschehen, nicht dulden. Und dann, wenn die Walze kommt, die kommt auch in der Welt. Ob das dann der Weltkrieg ist, mit dem ich rechne, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, er sagt mittendrin, in diesem Gerichtshandel Gottes beginnt Kapitel 26. Und dann sagt er, an jenem Tag, das heißt, an dem Tag, wenn Gott alles niederreißen wird, an dem Tag, wenn er hier Richter wird, sagt die Bibel, wird im Lande Juda folgendes Lied gesungen werden. Juda ist der Stamm des Messias. Der Jesus kommt aus Juda. Juda steht in der Symbolsprache der Heiligen Schrift, alttestamentlich, in der Regel für die Gemeinde. Israel für die abgefallene Christenheit, Juda für die Gemeinde Jesu. Und er sagt hier, wir haben eine feste Stadt, Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Und da steht wieder bei Errettung Jeshua, der Name Jesus. Das heißt, wir haben eine feste Stadt. Was die Stadt ist, ist unzweideutig. Das neue Jerusalem, wer es nachlesen will, Offenbarung 21 und 22. Die Bibel sagt ganz klar, aus den lebendigen Gläubigen, aus diesen Steinen baut Gott diese lebendige Stadt, das neue Jerusalem. Und zu dieser Stadt gehören wir. Und der ganze Schutz und die ganze Rettung ist Jesus. Bis jetzt kommen wir zu diesen Irrlehren, die auch durch die Christenheit geistern. Du musst ja immer sehen, die Leute sind biblisch teilweise, auch wenn sie jahrelang gläubig sind, Analphabeten. Das ist einfach Fakt. Man hat uns beigebracht, das weiß nur jeder, der die Vergangenheit kennt, man hat uns beigebracht, du musst später, Herr, bedeck mich mit deinem Blut, dann bist du geschützt. Das ist eine magisch-sakramentale Lehre, die mit der Bibel nichts zu tun hat, sondern mein Schutz ist Jesus. Die Bibel sagt, in mir hat der Teufel nichts, sagt der Herr Jesus in Johannes 14. In Christus ist mein ganzer Schutz, in ihm, in der Person und nicht in Lehren und mystischen und magisch-sakramentalen Praktiken. Damit sagt er ganz klar, wir haben eine feste Stadt, wir gehören zum Neuen Jerusalem, wir gehören nicht zu dieser Welt, wir gehören zu einer anderen Welt. Und da können die Gerichte noch so hereinblasen. Wir gehören zu einer anderen Welt und unsere Errettung ist der Herr Jesus allein. Und wenn ihr die Waffenrüstung einmal genau untersucht, Epheser 6, ich habe die untersucht, dann werdet ihr feststellen, dass das nichts anderes ist wie alles wesensmäßige Teile der Erlösung, die der Herr Jesus geschaffen hat. Es geht immer nur um ihn, um sein vollkommenes Opfer. Aus dem heraus habe ich einen völligen Schutz, aber nicht mit falschen Praktiken. Und die Bibel sagt, das ist unsere Rettung. Das ist unsere Sicherheit. Das heißt, meine Sicherheit ist der Herr Jesus selber. Und in Sacharja 2,9 erklärt die Bibel das. Manchmal betet es ja Brüder, wenn es gefährlich wird oder wenn es brisant wird. Ich war schon dabei, wo Brüder dann Angst hatte, dass irgendein Angriff kommt, dann haben sie gebetet, was hier geschrieben steht. Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um sie her sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Und das stimmt. Der Herr Jesus ist mein Schutz. Er ist mein Ein und Alles. Er ist mein perfekter Schutz. Und jetzt interessiert es eigentlich, wie geht es? Und da sehen wir jetzt, dass es prophetisch ist in Vers 2. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Und da steht das Wort für Heidenvolk. Da steht letztendlich das Wort Goi. Goi ist beim Jude der Heide. Goyim sind die Heiden. Das heißt, er sagt hier, öffnet die Tore, damit ein gerechtes Heidenvolk einzieht, das Treue bewahrt. Das ist zukünftig geschehen. Epheser 2 sagt, es war ein Geheimnis. Hat im Alten Testament niemand gewusst, dass Gott aus Juden und Heiden der Leib des Christus bilden wird. Und er sagt hier, öffnet die Tore, dass die Stadt bevölkert wird. Das heißt, die ist hier noch leer, das Neue Jerusalem. Weil erst ab der Ausgießung des Heiligen Geistes wir in einem Geist zu einem Leib getauft werden konntet und dann auch das Neue Jerusalem bilden konntet. Und er sagt jetzt, dann wird ein Volk einziehen aus den Heiden. Und das ist bei uns passiert, das sind wir sind Heiden. Es ist eine ungeheure Gnade, dass Gott uns die Tür zum Heil geöffnet hat und dass wir, genauso wie das Volk Israel, durch den Herr Jesus gerettet werden können und zum neuen Volk gehören dürfen. Und die Bibel sagt, ein gerechtes Volk. 2. Korinther 5, 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Seine Gerechtigkeit, das sind Leute, die die Gerechtigkeit Jesu erlebt haben. Die erlebt haben, dass das Blut Jesu Christi ihre Sünde hinwegwischt. Die erlebt haben, dass sie mit Gott, dem Vater, versöhnt sind. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal hart. Unser ganzes frommes Wesen wird in diesen Endzeit Situationen, wenn einmal der Druck richtig kommt, wir sind ja gar nichts gewöhnt, fragt doch mal die Alte. Ich habe als Kind, ich bin in die 50er Jahren, bin ich groß geworden. Die Alte haben manchmal erzählt, wie es dazu ging. Krieg und alles und auch drumherum. Wisst ihr, wir sind ja nichts gewöhnt, wir sind eine verwöhnte Wohlstandsgesellschaft. Wenn das einmal richtig kommt, dann wird sich zeigen, auch was echt ist geistlich. Wer hat die Gerechtigkeit Gottes? Dann werden wir sehen, da kommen dann keine Worte mehr. Worte sind im Überfluss überall da. Und dann sieht man die Taten. Und dann werden wir mal sehen, was echt ist. Jetzt erklärt er etwas. Und sagt, es wird ein gerechtes Volk sein, Vers 2, das Treue bewahrt. 1. Korinther 4, 1 und Folgeverse sagt ganz klar, Gott will vom Verwalter nur, dass er treu ist. Seht ihr? Treue. Gott will Treue. Man müsste natürlich jetzt die Bibel nochmals ganz genau untersuchen, wo beginnt die Treue und wo hört sie auf. Mir haben manchmal Brüder gesagt, die gegen die Gemeinde waren oder rumkulzt haben, die haben dann gesagt, ja weißt du, ich bin Jesus treu, aber dir nicht. Und er hat gesagt, danke. Wisst ihr, wenn ich treu bin, bin ich rundum treu. Weder bin ich ein treuer Mensch oder ich bin kein treuer Mensch. Natürlich ist es am wichtigsten, mal Jesus treu zu sein, aber das gilt auch der Gemeinde gegenüber. Was hast du davor, wenn Leute, wenn es hart auf hart geht, dann zieht jetzt das Knick ein und verschwindet. Mit denen kannst du keinen Krieg gewinnen. Ein treues Volk. Und jetzt erklärt er, Vers 3, einem festen Herzen, das steht im hebräischen Wort, es ist schwer zu übersetzen. Es ist wohl am ehesten, vielleicht könnte man es übersetzen mit eine feste Gesinnung. Aber damit ist eine Gesinnung gemeint, die bis in die Tiefe geht der Person. Und von daher ist Herz wieder gut übersetzt. Aber es geht hier beim Herz um die Gesinnung. Also wenn jemand eine feste Gesinnung hat, sich von der Sünde absondert, am Herr Jesus dient, klarer Weg geht, auch von der biblischen Lehre her, sagt, dem bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Also er erklärt jetzt nochmal die Endzeitgemeinde, wie die gehen soll. Sie soll kindlich vertrauen und gleichzeitig ein festes Herz haben von der Gesinnung her. Und dann in Vers 4 erklärt er es nochmals und betont es, vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeit. Das heißt, alle Zeit im Kleinsten völliges Vertrauen auf den Herrn. Ich sage es mal vorsichtig, man kann das relativ einfach sagen. Ich habe bei mir festgestellt, wenn es nicht geht, wie ich will, dann ist der Friede schnell weg. Wisst ihr, es wird die Stunde der Bewährung kommen, wo wir beweisen müssen, dass wir echt sind, wenn es nicht geht, wie wir wollen. Dann wird es wirklich interessant. Dass dieser Friede, und das sagt ja Römer 5, wir haben Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, Epheser 2, 13, 14, er ist unser Friede. Das heißt, dass dieser Friede völlig unser Herz beherrscht. Jetzt nochmals, wo steht es? Er sagt, an jenem Tag, wenn die Gerichte kommen. Wisst ihr, ich kann, wenn es mir gut geht und ich jetzt entspannt auf dem Sofa sitze, da kann ich relativ einfach letztendlich vertrauen und still sein und friedlich sein. Aber wenn es mal richtig kracht um uns herum, wenn einmal alles zusammenbricht, wo wir uns drauf verlassen, wisst ihr, und ich sage es euch ehrlich, ich sehe seit einiger Zeit, wie auch wohl die Sozialsysteme zu wackeln beginnen. Und wenn einmal der Antichrist sagt, nur der das Mahlzeichen annimmt oder der antichristlich reagiert oder Erklärungen unterschreibt, der letztendlich kann das Sozialsystem in Anspruch nehmen, dann werden wir mal sehen, was dann übrig bleibt. Und dann lernen wir Glauben und dann lernen wir Vertrauen und dann werden wir lernen, aus wirklich kindlichem Glauben zu leben und dann wird sich zeigen, was unser Friede wert ist. Wisst ihr, es ist etwas, wo Gott hier sein Volk zurüstet auf die schlimme Zeit und sagt, an jenem Tag muss das sein. Und dann, das sagt Keil und Delitzsch, das waren große Ausleger des Alten Testaments, sie sind nicht unumstritten, aber sie haben tiefe Wortauslegungen. Sie sagen hier, ja, das ist eine Kurzform von Jahwe, ja oder Jehova, der Herr, also wieder Jahwe, ist ein Fels der Ewigkeit. Sie sagen, das ist die höchste Potenzierung dieses Namens. Also da wird die Absolutheit Gottes in den Raum gestellt. Und zwar ziemlich drastisch. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, er erniedrigt die Bewohner der Höhe. Der Hochmut dieser Welt wird bestraft werden. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Gott ist wie wir. Einmal sagt die Bibel, du musst aufpassen, dass du nicht glaubst, dass Gott ist wie du als Mensch. Gott wird sich nicht gefallen lassen, dass wir Kinder umbringen. Wir haben mehr Abtreibungen und mehr Todesfälle auf dieser Ebene, als im Krieg Leute gestorben sind. Das lässt sich Gott nicht gefallen. Er sagt, du sollst nicht töten. Gott wird es ein Weilchen zugucken, dann greift er ein. Genau das Nächste ist, Gott lässt sich doch nicht gefallen, dass wir in Hurerei leben ohne Ende, Tag und Nacht. Dass diese gesamte Welt immer verderbter wird, dass wir betrügen, wo es nur auch geht, und dass wir dauernd in Okkultismus reingehen, das ist ein Riesenproblem. Zum Beispiel die Medizin ist ja heute so okkult verseucht, du musst ja immer zuerst fragen, wisst ihr, es ist ja müßig, wenn ich ein Rezept kriege, muss ich zuerst drauf gucken, ob D4 oder D6 oder D8 draufsteht. Oder im Zweifel musst du fragen, wenn es nicht draufsteht, hey, was ist das? Dann sagt er pflanzlich, und dann sage ich, wie pflanzlich? Wurde da Pflanze ausgepresst oder wurde Hahnemanns kosmische Energie hineingeschüttelt wie bei der Hämopathie? Dann will ich sehen, weil das ist okkult. Wieso sind diese Dinge, wo der Zweck die Mittel heiligt? Und das genau wird Zerbrecher in der Endzeit. Er wird diese Welt richten. Er wird auch nicht zulassen, dass man den Namen Jesu lästert. Er wird nicht zulassen, dass man weiterhin den lebendigen Gott höhnt. Das lässt Gott sich immer eine Zeit gefallen und dann greift er ein. Und das ist völlig egal, wer das tut, ob es die Christenheit tut, ob das die anderen Religionen tun, das spielt keine Rolle. Er wird es sich nicht gefallen lassen. Er sagt sogar, das Gericht wird so sein in Vers 6, dass sie der Fuß zertrete, die Füße der Elenden, die tritt in der Schwache. Das heißt, die weltliche Macht wird keine Rolle spielen. Er wird einfach Dinge benutzen, um die zu zerstören. Da spielt auch dann Technologie eine große Rolle. Wobei ich nicht weiß, ob die überlebt. Wisst ihr, wenn ich in der Bibel immer lese, sie haben Pfeil und Bogen und so und gehen aufeinander los, dann sagt man, darum kann die Bibel nicht stimmen, von wegen. Wenn mal alle Technologie kaputt ist und einmal diese elektronischen Spannungsfelder nicht mehr funktionieren, dass du weder ein Radio noch ein Fernseher noch ein Lasergerät noch sonst etwas einschalten kannst, weil sie durch die Atomkriege, die hier über die Erde gegangen sind, zerstört sind, dann musst du ja irgendwas haben zum Kämpfen. Wisst ihr, von daher bin ich ganz vorsichtig. Ich sage, nichts kommt so, aber ich bin sehr vorsichtig. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das passiert. Dass Gott durch Schwäche, durch ganz einfache Dinge auch diese große Richter wird. Vers 7. Jetzt kommen wir wieder zu einem ganz zentralen Punkt. Der Pfad des Gerechten, das heißt, der durch Jesu Blut gereinigt und gerettet ist, ist gerade. Geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten. Das heißt, Gott will, dass wir gerade sind. Er will, dass wir keine Trickser sind. Er will, dass wir nicht betrügen. Wisst ihr, das ist ein Problem. Auch in der Gemeinde Jesu. Klarheit, Wahrheit, sauber. Das ist ein Riesenproblem. In der Welt ist sowieso kaputt. Wenn du heute sagst, dass du nicht betrügst, dann bist du ein Außenseiter. Du bist ein absoluter Außenseiter, egal wo du bist. Wisst ihr, wenn ich dann in die Werkstatt gehe und was reparieren lasse und man sagt zu mir, ja, es kostet so viel und so viel, und dann sage ich, ich will aber eine Rechnung, also, ja, dann kostet ein paar Prozent mehr, weil dann ist Mehrwertsteuer drauf. Wisst ihr, die Welt ist eine Ansammlung von Betrügern. Um diesen Wohlstand zu halten, wird gelogen, betrogen und sonst etwas getan. Und das ist das Problem. Und er sagt, der Gläubige geht einen geraden Weg. Geradeaus. Auch in geistlichen Dingen. In Lehrfragen. Er geht einen klaren Weg. Was nicht klar geschrieben steht, weg. Was klar geschrieben steht, ja. Auch auf dem Weg deiner Gerichte, Herr, harten wir auf dich. Auf deinen Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel etwas. Es hat mich, wo ich es gelesen habe, ich bin in der stillen Zeit an diese Passage gekommen. Es hat mich tief erschüttert. Er sagt praktisch, du musst dir als Gläubiger bewusst sein, dass diese Gerichte kein Zufall sind. Es ist ein Weg von Gott, wenn er die Gerichte über diese Welt ergehen lässt. Wisst ihr, ich weiß noch, wo das angefangen hat mit der Finanzkrise. Ich habe das ja gewusst, dass das ein Bluff ist. Wisst ihr, ich habe gewusst, was das Geld wert ist. Ich weiß, dass das bloß Papier- und Druckerschwärze ist. Das weiß ich schon lange. Das weiß ich seit 82. Da kam die Erkenntnis. Ich habe es nicht geglaubt, was ich damals gelernt habe. Ich habe damals meine Schlussausbildung bei der Bank gemacht. So ein nebenberufliches Studium. Und dann haben wir uns Volkswirtschaft beigebracht. Ich kann nur lachen. Wo ich das gesehen habe, was Geld wert ist, da war mir klar, ist bloß Bluff. Wisst ihr, und jetzt zerstört Gott auch im Gericht, natürlich ist das auch Vorbereitung auf die antichristliche Zeit, unsere Finanzwelt. Jetzt sagt er, auf dem Weg deiner Gerichte. Und was glaubt ihr, wie viele Gläubige mich angerufen haben? Da kommen dann auch Missionswerke und sagen, ja, wir haben das Geld angelegt hier auf amerikanische Anleihe. Da kamen Brüder, die wirklich arm wie ein Kirchenmaus waren, dann geerbt haben und dann plötzlich gesagt, ja, wir haben das Geld so angelegt. Da war ein Ruckzuck, war 10 oder 20% von dem Geld kaputt oder ein Teil wenigstens. Wisst ihr, auch wenn die Gerichte mich menschlich treffen, sagt die Bibel, harten wir auf dich. Also wenn diese Gerichte als Weg Gottes über uns drüber geht, harren wir auf ihn. Auf deinen Namen, auf dein Gedenken ist das Verlangen meiner Seele gerichtet. Dass man es richtig versteht. Nicht Schande halber, nicht Zähne knirschend sagen, ja, da muss ich halt jetzt vertrauen, sondern er sagt, das Verlangen meiner Seele muss so im Herr Jesus verankert sein, dass ich, auch wenn die Gerichte mich treffen, wieso, und die treffen mich, wenn heute Atombombe auf Deutschland fällt, dann trifft es mich. Das ist dann kein persönliches Gericht über mich, sondern das ist ein Gericht über dieses Volk und ich bin halt ein Teil von diesem Volk. Und wie weit das mich dann persönlich trifft, das ist Gottes Entscheidung. Aber wenn das kommt, dass er sagt, das Verlangen, das innerste Herz ist so auf der Herr Jesus ausgerichtet, dass letztendlich, egal was passiert, dass ich Sehnsucht nach ihm habe und auch bereit bin, dann abzuscheiden und bei Jesus zu sein, alle Zeit. Vers 9, meine Seele verlangt nach dir in der Nacht. Natürlich ist hier zuerst mal gemeint in der Nacht, wo man schläft. Aber biblisch in der Prophetie, in der Schattenbildlichkeit, ist Nacht immer die Zeit, wenn die Gerichte Gottes kommen, wenn die Finsternis hereinbrechen darf als Gericht. Wenn Gott uns preisgibt, das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn Gott uns preisgibt. Römer 1, 18 sagt, wenn Gott mich dahin gibt, wenn Gott mich den Finsternismächten der Nacht dahin gibt. Ja, mein Geist in mir suchte dich. Versteht ihr? Wenn es noch so hart kommt, ich suche dich. Da ist eine ganz tiefe Verwurzelung in der Person Jesu. Der Jesus ist mein Ein und Alles, um den drehe ich mich, egal was passiert. Jetzt sagt er, sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Da steht Tebel. Das Wort Tebel ist das gleiche wie im Griechischen die Ökumene. Das bedeutet immer der bewohnte Erdkreis oder die Machtgefüge dieser Welt, so könnte man es nennen. Also Ökumene, dass ich den Zusammenschluss der Kirche Ökumene nenne, naja. Die Bibel meint was anderes mit. Sie meint die Machtgefüge dieser Welt. Und er sagt hier, wenn Gott die nicht richten würde, meinte die noch, sie hätten Recht. Gott wird ihnen beibringen, dass diese Sünde, diese Opfer begehrt und ihnen das Angesicht lästert, dass das sein Gericht nach sich zieht. Wisst ihr, das ist das, wo man sagt, oh, manchmal kommen die Brüder zu mir und sagen, oh, sag doch solche Dinge nicht. Und ich sage, Entschuldigung. Die Bibel sagt das so eindeutig und wir können da nicht davor zurückweichen. Das heißt, Gott muss es tun, letztendlich, dass die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit lernen. Vielleicht bekehrt sich noch einer in diesen Gerichten, wenn es wirklich über sie ergeht. Wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, da steht jetzt nicht Bundesgnade. Das heißt, da steht nicht im Hebräischen Chesed, diese Gnade, die aus dem Opfer Jesu kommt, die Gott durch den neuen Bund gegeben hat, sondern da steht das allgemeine Wort für Gnade. Das heißt zu Deutsch, wenn Gott fünfe gerade sein lassen würde und sie einfach durchrutschen lassen würde und sagen würde, ja, es ist okay, ich lasse die in Ruhe. Wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit. In dem Land, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn. Wisst ihr, auch selbst wenn noch Ordnung herrscht, und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt, wir werden eine Zeit erleben, wo keine Ordnung mehr herrscht, wo die Gesetzlosigkeit der Normalzustand ist. Und wie viel schlimmer wird es dann sein, als hier schon beschrieben. Jetzt sagt die Bibel, er sieht nicht die Majestät des Herrn, jetzt beschreibt er das. Herr, deine Hand ist erhoben. Wenn wir uns der Psalm 118, Vers 14 und folgende ansehen, da sagt die Bibel, der Herr ist meine Stärke und mein Lied. Er wurde mir zum Heil. Da steht Jeshua, Jesus. Stimmen des Jubels und des Heils. Da steht wieder Jesus. Ertönen in den Zelten der Gerechten. Das heißt, zu Deutsch, die Gemeinde singt vom Sieg. Von daher ist das Lied, wo wir heute gesungen haben, wunderbar. Sie singt vom Sieg und von der Person Jesu. Und jetzt erklärt er das. Das ertönt in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn, der Herr Jesus, er ist die Rechte des Herrn, die rechte Hand Gottes, hat den Sieg errungen. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkündigen. Und hier sagt der Herr, deine Hand ist erhoben. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Sie wollen es nicht sehen. Das ist einfach Tatsache. Im Griechischen gibt es zwei Worte. Meines Wissens ist Schlachter die einzige Bibel, die das so übersetzt hat. Und zwar, wir haben dort, wo es heißt, weigern zu glauben. Also gibt es extra ein Wort dafür. Dieses Weigern zu glauben spielt eine riesige Rolle. Und wir müssen uns das bewusst sein, wenn wir evangelisieren. Es gibt Leute, die wollen nicht. Die wollen definitiv nicht. Du kannst sie nicht zwingen. Es ist ja alles freiwillig. Im Himmel werden nur Freiwillige sein. Es gibt Leute, die weigern sich zu glauben. Und die Bibel sagt hier ganz klar, sie wollen nicht. Sie werden es gar nicht sehen. Willst du, dass ein Mensch vor dir zurückprallt? Willst du, dass ein Mensch peinlich berührt dir aus dem Weg geht? Dann zieh ein Pullover, wo vorne dick Jesus draufsteht. Sei fast verwelt. Warum haben die Gläubigen nicht mehr den Namen Jesus auf ihre Autos drauf? Ich weiß warum. Ich habe mich ein paar Jahre nicht bekehrt, weil ich mich geschämt habe, weil ich genau wusste, wenn ich mich bekehre, will Gott, dass ich den Namen Jesus aufs Auto drauf mache. Ich rede jetzt persönlich. Weil ich mich bekehrt habe, war das Erste, was ich gemacht habe, dass hier die Botschaft hinter drauf kam, auf dem Himmel blauer VW, knallerot. An der Person Jesu werden sich die Geister scheiden. Und das muss uns klar sein, die Welt will es nicht. Man muss ihre sagen, doch, ich bin so einer, der zu mir Jesus gehört. Ich bin gerettet durch Jesu Blut. Wenn dir das passt oder nicht, ist egal. Aber es ist so. Sie werden es aber sehen, sagt die Bibel. Wisst ihr, wie sie es sehen wird? Es gibt eine absolute Tatsache. Es steht in Malachi 3, wenn ich es richtig im Kopf habe, ab Vers 16. In der Endzeit wird vom Herrn ein Gedenkbuch geschrieben. Und aufgrund dieses Gedenkbuchs, nämlich über die Gerechten, da steht die Gerechte drin, wird ein Unterschied sein zwischen dem, der ihm dient und dem, der ihm nicht dient. Die Welt wird der Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Das wird sie in der Endzeit sehen. Steht ausdrücklich im Malachi, in der Endzeit wird man es sehen. Er sagt, sie werden es sehen, sie werden sich schämen müssen, der Eifer um das Volk. Das Zornesfeuer wird deine Feinde verzehren. Das heißt, man muss den Unterschied sehen. Das wird sein wie in Gosen. Dort ist kein Gericht über das Volk Israel niedergegangen, aber über die Ägypter ist es niedergegangen. Wie Gott den Unterschied macht in der Endzeit, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das wollen wir Gott überlassen, ist seine Sache. Aber er wird die Feinde verzehren. Die Älteren in unserer Mitte, ich gehöre auch zu denen. Dreht einmal euer Rat 20 oder 30 Jahre zurück. Hätte man glauben können, dass diese Welt einmal in so einen Zustand kommt? Dass jede Verderbtheit, jede sexuelle Abart, jede Sünde, jede Frechheit Gott gegenüber, dass die Normalzustand wird? Wisst ihr, mir tun unsere Kinder leid, die wachsen ja mit dem auf. Werden von den Medien mit diesem Dreck überflutet. Jetzt kommt wieder Vers 12 und das ist so gewaltig. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Der Gläubige selber ruht, weil er weiß, ich bin mit Gott in Ordnung, weil der Herr Jesus alle Werke, die Gott wollte, für mich schon vollbracht hat. Alles, was ich tun soll, laut Epheser 2, Vers 10, ist vor grundlegender Welt in diesem vollkommenen Opfer, das ja rückwirkend seit grundlegender Welt gilt, für mich geschnürt worden. Als ich mich bekehrt habe, habe ich das Paket angenommen. Da muss man aber richtig verstehen, wenn sich jemand nicht bekehrt, kriegt er das Paket nicht. In dem Moment, wie ich mich bekehrt habe, habe ich das Paket angenommen, da waren schon die Werke drin. Das heißt, in mir sind alle Werke, die ich tun soll, bis ich sterbe, alle. Und in dem Moment, wenn ich jetzt gehorsam mit dem Herrn Jesus diesen Weg gehe, im Geiste wandle, wird der Heilige Geist diese Werke in mir aktivieren und ich werde dann automatisch beginnen, letztlich diese Werke zu tun. Das hängt aber von meiner Haltung dem Herrn Jesus gegenüber ab. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen. Es gibt Friede wie ein Wasserstrom, wenn man sich dessen bewusst ist. Ich bin jederzeit bereit zu sterben, weil Gott der Vater zufrieden ist mit dem, was das Blut Jesu getan hat. Auch alle Werke, das wird an dem Preisgericht geregelt, aber es hat keine Auswirkung mehr auf meine Errettung. Das ist doch herrlich. Das Blut Jesu reicht. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werde in den Himmel eingehen. Das ist die kürzeste Form des Evangeliums, die perfekteste, die ich kenne. Die Bibel geht jetzt weiter. O Herr, unser Gott, andere Herren als du herrschten über uns. Aber künftig denken wir allein an dich, an deinen Namen. Da steht bei Herr Yahweh oder Jehova, wie man das Wort ausgesprochen hat, wissen wir ja nicht. O Herr, unser Gott, andere Herren als du herrschten über uns. Aber künftig gedenken wir allein an dich, an deinen Namen. Ich muss als Gläubiger aufpassen, dass nicht die andere über mich herrschen. Im Reich Gottes gibt es eine Regel, die habe ich kennengelernt. Ich habe da böse Erfahrungen gemacht. Leute, die selber unfrei sind, die selber kaum die Freiheit in Christus erlebt haben, neigen dazu, andere Gläubige zu quälen. Wehe, wenn die in die Macht kommen. Habt ihr es erlebt? Furchtbar. Die Bibel sagt ganz klar, andere Herren haben über uns geherrscht. Welche Herren? Es können Menschen über mich herrschen, es können auch Finsternismächte über mich herrschen, die dann beginnen, meine alte Natur zu reizen. Ja, die Frage ist, bin ich völlig frei? Bin ich wirklich frei? Habe ich bloß einen Herr, Sklave Jesu Christi? Bin ich nur mehr Jesus unterworfen, nicht dieser Welt und dem Zirkus, auch nicht den Frommen, versteht ihr? Ich habe jetzt wieder ein Gespräch gehabt mit einem jungen Mann. Als junger Mann, ich muss aufpassen, wenn ich sage junger Mann, dann kann der auch schon 35 sein. Gell? Dass man es richtig versteht, ich bin auch schon ein bisschen älter. Er hat mir jetzt erzählt, in der Gemeinde, wenn er sich nicht unterwirft, und die liegt völlig schief. Das fällt mir auf, das ist eine Endzeiterscheinung. Auch bibeltreue Gemeinde hat plötzlich Lehrmeinungen, da haut es mich um. Die liegt völlig schief. Sie sagen, wenn du dich nicht unterwirfst, jetzt wollte er wissen, wie er gehen soll. Dem war's, für den war es gleich, muss gehen aus der Gemeinde. Bloß, wie haue ich ab, ohne einen Skandal zu machen? Wie haue ich ab, ohne feig zu sein? Ich hoffe, dass Gott geholfen hat, haben wir so ein Programm ausgetüftelt, wie man abhauen kann, ohne einen Skandal zu erzeugen und trotzdem die Wahrheit zu sagen. Es geht. Mich selber gewundert. Wisst ihr, frei, das ist doch herrlich, wenn man frei ist, wenn man dem Herrn dient, weil er alle Werke vollbracht hat und die andere Herr hat keine Macht mehr über uns. 14, Tote werden nicht lebendig. Das heißt, da ist jetzt nicht gemeint, dass sie nicht auferstehen, sondern sie werden nicht wieder aus dem Totenreich, aus dem Scheol, aus dem Hades herauskommen. Schatten stehen nicht wieder auf. Schatten ist ausdrücklich das Bild für den Scheol. Darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und jede Erinnerung an sie vertilgt. Ist euch schon mal aufgefallen? Die Leute, die so ein großes Mundwerk hatten, politisch oder auch in der Gemeinde Jesu, wo sind die heute? Es ist nur eine Frage der Zeit, sind die weg? Soll ich mich jemand unterwerfen, der was Falsches tut oder was Falsches sagt, was Falsches lehrt, bloß weil er eine gewisse Einflusssphäre auf mich hat? Ich habe das mit mindestens 3 Bewegungen, sagen wir 2 ganz massiv, die eine ein bisschen nebenher, habe ich das durchkämpfen müssen. Ich habe den Leuten gesagt, ihr habt mir nichts zu sagen. Wenn ihr biblisch was zu sagen habt, dann ist es in Ordnung. Wenn ihr biblisch nicht sauber seid, dann fort. Wisst ihr, da kommt jetzt einfach der Punkt, wo er sagt, es sind auch bloß sterbliche Menschen. Du hast doch Herr zum Volk hinzugetan, du hast das Volk vermehrt, du hast dich herrlich erwiesen, du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Der Herr wird für sein Volk sorgen. Ich habe es auch schon betet, erweitere meine Grenze, dass meine Grenze genau dort ist, wo du sie willst, nicht wo man mir sie eingeredet hat oder wo ich sie mit meiner falschen religiösen Veranlagung gern hätte. Jetzt kommt Vers 16, ist euch aufgefallen, wie das wie Intervalle immer wieder kommt. O Herr, in der Drangsal suchten sie dich, sie flehten leise in der Bedrängnis, als deine Züchtigung sie traf. Wisst ihr, der Herr muss uns in dieser Endzeit züchtigen. Er muss uns erziehen, dass wir bestehen können. Und jetzt sagt die Bibel, wenn das kommt, dann flehten sie leise in der Bedrängnis. Aber merkt ihr, es ist genau die Gleichhaltung wie vorher. Immer noch auf der Herr Jesus ausgerichtet. Vielleicht ein bisschen leiser, ein bisschen gedämpfter, aber immer noch Jesus allein. Vers 17, wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe ist, sich windet und vor Schmerzen schreit in ihren Wehen, so waren auch wir, Herr, vor deinem Angesicht. Wir waren schwanger, wandten uns in Schmerzen und gebaren gleichsam Wind. Wir konnten dem Land nicht Rettung schaffen, da steht Jeschua. Und es wurde keine Erdenbewohner geboren. Steht ihr? In diesen 41 Jahren, wo ich auf der Bank geschafft habe, haben sich 4 bekehrt. Ich habe bis heute nicht rausbekommen, warum haben sich die 4 bekehrt. Ich habe auch nicht rausbekommen, warum sich die anderen nicht bekehrt haben. Wisst ihr, es gibt Dinge, da hindere ich das Wirken Gottes, es gibt auch Dinge, da hindere ich es nicht. Ich habe festgestellt, ich kann die Leute vom Glauben abhalten, indem ich genauso übel bin wie die Welt, genauso ehrsüchtig, genauso karrieresüchtig, genauso verrückt wie die anderen auch und auch mit den Ellenbogen arbeite, mit frommen Worten aber genauso arbeite. Ich habe aber auch festgestellt, ich kann sie auch ärgern, wenn ich das nicht tue. Wenn ich ganz lieb bin und sage, ich will das gar nicht, ich will das Geld nicht. Habe ich immer gemacht, dann kamen die Leute und haben gesagt, dann gib's mir. Der hat gesagt, nimm's doch trotzdem, gib's mir. Und ich habe gesagt, nö, war sie auch wieder beleidigt mit mir. Aber etwas ist ganz klar, die Bibel zeigt das hier nochmal auf. Wenn man nicht klar ist vor Gott und nicht in Ordnung ist, dann gebiert man Wind. Dann werden keine neuen Erdebewohner geboren. Dann kann man niemand zur Errettung führen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, darum ist mir es 100-mal wichtiger, dass sich Menschen echt bekehren in unseren Reihen. Mir ist es völlig egal, wenn man evangelistische Veranstaltungen oder irgendetwas macht oder auch Kinderarbeit, wenn man dann kommt und sagt, wunderbar, so viel und so viel haben sich bekehrt. Das ist gar nichts, sondern ich will sehr, dass es echt ist. Ich will das Echte. Weil die Bibel sagt ganz klar, du kannst auch Wind gebären. Und ich habe es erlebt, wie man Wind gebärt. Aber deine Toten werden leben. Wer sind deine Toten? Das sind die Wiedergeborenen. Das sind die, die gerettet sind. Die Toten werden leben. Auch mein Leichnam, sagt Jesaja, sie werden auferstehen. Jetzt sagt er, wacht auf und jubelt ihr Bewohner des Staubes, denn dein Tau ist ein Morgentau und die Erde wird die Toten wiedergeben. Darf ich mal ganz privat eine Frage stellen? Was spielt die Auferstehungshoffnung in deinem Leben für eine Rolle? Ganz ehrlich. Spielt das, dass du auferstehst und der Herr Jesus vor Angesicht sieht, spielt das eine Rolle? Ja, spielt es eine Rolle. Wisst ihr, wir haben uns so abdringen lassen vom Teufel auf Nebenkriegsschauplätze, wo gar kein Krieg ist. Da ist keiner. Wisst ihr, es gibt Dinge, da ist kein Krieg. Aber da gibt es Dinge, wo du sagen musst, ja, was ist mit mir? Wache ich auf und juble, dass ich auferstehen darf? Jetzt kommt 20. Das ist jetzt ein Ratschlag für das Eingemachte. Also da heißt es nun so, geh nun mein Volk in deine Kammer. Schließe die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Ist euch da aufgefallen, da steht nicht, ich soll die Haustür zuschließen. Das heißt, ich soll mich nicht absondern in einer unbiblischen Weise. Zum Beispiel, dass ich mich von den Leuten zurückziehe wie ein Mönch und dann das sonderbare Heilige spiele. Sondern sie sagt, zieh dich zurück. Das heißt, die Haustür ist offen. Ich lebe normal wie jeder normale Mensch in dieser Welt. Das ist keine Frage. Aber die Tür in meine Kammer ist zu. Das heißt, ich schaffe mir einen Freiraum, wo ich mit dem Herr Jesus allein bin. Und er sagt, dort bleib, bis der Zorn vorübergegangen ist. Auch wenn diese Gerichte treffen, guck drum, dass du mit dem Herr Jesus allein sein kannst. Das kann auch bedeuten, dass wir mal im Gefängnis landen, das weiß kein Mensch. Wir müssen Bibelverse auswendig lernen. Es ist einfach wichtig, dass wir eine bestimmte Ration haben, dass wir mit dem Herr Jesus in so enger Verbindung leben, dass egal was passiert, dass nichts passiert. Ihr begreift, was ich meine, mit nichts passiert. Dass ich nicht untergehe. Man sagt Bibel 21, denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr erschlagenen Licht länger verbergen. Ist euch eigentlich klar, was in der unsichtbaren Welt für ein Geschrei ist? Wenn wir das hören würden, wir würden es nicht aushalten. Jeder Getötete, auch jedes getötete Kind, schreit. Das Blut dieser Kinder, dieser Menschen, auch dieser Ermordeten, schreit laut Bibel zum Himmel. Das Blut Abel schrie. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das bedeutet in der Transzendenz. Lest mal die Offenbarung 6, auch 7 vor allem, und folgende. Gott sagt, da fragt diese Getötete, bis wann rächst du uns? Sagt er, Moment, es muss noch etwas erfüllt werden, dann räche ich euch. Und so ist jetzt auch. Es müssen jetzt noch ein paar geistliche Dinge, ein paar prophetische Dinge erfüllt werden, dann wird Gott rächen. Was Gott dann rächen wird, also ich sage es mal so, die Bibel sagt, die Menschen, diese freche Brut von gottlosen Menschen, die sich herausgenommen hat, der lebendige Gott, und das ist eine Endzeiterscheinung, so zu lästern, wird schreien, ihr Berge fallet auf uns und bedecket uns. So schrecklich wird es sein. Statt schon in Offenbarung 6. So schlimm wird es sein, wenn Gott richtet. Und jetzt sagt er, Vers 27, in jenem Tag, wenn er richten wird, wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange, ja, den Leviathan, die gewundete Schlange. Er wird das Ungeheuer oder der Drache töten, das im Meer ist. Er wird der Antichrist und falscher Prophet, er wird sie völlig vernichten. Aber bis es soweit ist, haben wir halt diese Auswirkungen. Die sind halt da. Und jetzt sagt die Bibel, weil das so ist, geh du den Pfad des Gerechten. Weil das so ist, geh du einen geraden Weg. Weil das so ist, Nimm den Frieden Jesu in dein Herz auf. Weil das so ist, schließ dich in deiner Kammer ein. Weil das so ist, halte Gemeinschaft mit ihm. Wisst ihr, die Bibel sagt ganz einfach eine Richtlinie, wie soll ich mich benehmen, mitten in dieser Zeit? Ich habe mir das auch schon überlegt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich auswandern soll, aber es nützt ja alles nichts, es ist ja überall. Du kannst hingehen, wo du willst. An jenem Tag wird man sagen, ein Weinberg von feurigen Weiden besingt ihn. Gemeint ist der Weinberg des Herrn. Israel war der Weinberg des Herrn im Alten Bund. Die Gemeinde ist der Weinberg des Herrn im Neuen Bund. Jetzt sagt Gott etwas Ungeheures in Vers 3. Ich, der Herr, behüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit. Ich bewache ihn Tag und Nacht, damit sich niemand an ihm vergreift. Wisst ihr, die Gemeinde Jesu Christi gehört dem Herr Jesus. Er ist der Herr. Wenn ich sehe, wie man sich darauf vergreift manchmal, da wird es mir anders. Da muss ich sagen, habt ihr keine Angst? Da habe ich eine gewisse Angst. Ich sage, ich habe es schon gesagt, ich fürchte nur eine einzige Sache, dass der Herr ein Leuchter einer Gemeinde wegrückt oder umstößt, weil dann ist er aus. Aber hier sagt die Bibel, er behütet ihn. Er bewässert ihn. Solange ich in Christus bleibe, solange ich in ihm bleibe, solange ich in dem geistlich von Gott verordneten Bereich bleibe, habe ich Vollschutz. Er bewacht ihn Tag und Nacht. Er guckt auch, dass nichts passiert, was diesen geistlichen Bereich ergreifen darf. Heißt aber nicht, dass man meinen Körper nicht ergreifen darf, dass man mich nicht verfolgen darf. Das ist was anderes. Aber mein geistlicher Bereich darf niemand angreifen. Er sagt, Zorn habe ich keinen. Hier ist kein Zorn. Wenn ich aber Dornen und Disteln darin fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Dornen und Disteln sind Zeichen des Flugs. Das ist die Sünde, die langsam wieder durch die Hintertür kommt. Und da sagt er, wenn das kommt, dann kommt halt das Gericht. Auch bei Gläubigen, da kommt die Erziehung. Er sagt dann in Vers 5, es sei denn, dass man Schutz bei mir suchte, dass man Frieden mit mir machte, ja, Frieden mit mir machte. Versteht ihr, das ist für uns wichtig. Das ist wichtig für jeden in unserer Mitte, der noch gar nicht bekehrt ist. Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Wenn du das nicht hast, hast du keine Chance. Du wirst hier in der Endzeit untergehen und du wirst in die Hölle fahren. Aber genauso sagt er, die Gläubigen, es sei denn, dass man Schutz bei mir suchte, wenn man Donner und Disteln hat. Hast du Donner und Disteln? Ich hatte schon Donner und Disteln. Ich weiß, wie das ist. Also langsam dort hinter Tür, der Stolz, der Hochmut, die eigene Ehre oder die Lauheit, die Sünde reinkam. Wenn du die hast, sagt die Bibel, geht der Herr drauf los. Er widersteht dir. Ich habe schon betet, Herr, vergib mir, dass du meine Gebete nicht erhörst. Wissen Sie, ob eine Gebetserhörung ist, da muss ich ein paar Jahre warten. Ob es eine nachhaltige Gebetserhörung ist, da muss man warten. Und hier sieht man, natürlich, dass man richtig versteht, Gott erhört auch spontan, wenn ich in Not bin, Gebet. Aber manchmal sind mir die Gläubigen zu schnell, indem sie schreien, wunderbar, der Herr hat eingegriffen. Wir sagen, ja, warte ein Weilchen. Warte, bis zu Ende ist, dann können wir reden. Und hier sagt er, wenn solche Dinge da sind, Donner und Disteln, ein Zeichen zum Beispiel, dass Gott die Gebete nicht erhört, ein Zeichen, dass Gott mich laufen lässt, dass er nicht mehr zu mir redet in der stillen Zeit. Das schlimmste Gericht, was es gibt, wenn Gott mich laufen lässt, wenn ich gar keinen Druck mehr habe. Dann sagt er hier, dann wird Gott drauf losgehen und sagt, jetzt musst du Schutz bei ihm suchen, musst Frieden mit ihm machen, ja, Frieden mit ihm suchen. Du musst dann hergehen und sagen, Herr, erbarme dich. Wisst ihr, damit gibt er uns Regeln, ganz einfache Regeln, wie man in dieser bösen Zeit völlig überlebt. Und dann in Vers 9 heißt es nochmal, und das wird die volle Frucht der Hinwegnahme seine Sünde sein, dass er alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalksteinen macht und keine Aschera-Standbilder und Sonnensäulen mehr aufrichtet. Das heißt, dass man aus seinem Leben aufräumt, dass man klarer weggeht. Nochmals. Diese Gerichte werden über uns hereinbrechen. Gibt es kein Pardon von Gottes Seite. Die Bibel lehrt es glasklar, dass Gott diese Gerichte schicken wird. Wisst ihr, wenn du mir mal gesagt hättest, dass gesetzmäßig das verankert wird, was heute schon geschützt ist, was in den Augen Gottes offene Sünde ist, ich hätte es nicht geglaubt. Sei ehrlich, ich hätte es nicht geglaubt. Aber Gott hat es zugelassen. Er hat diese Welt dahingegeben. Er hat sich so dahingegeben, dass dieses Maß der Sünde so zum Vollmaß wird, dass er eingreift. Und an einer Stelle sagt die Bibel, konnte Gott hier letztendlich nicht mehr vergeben. Er musste richten. Das wird kommen. Und jetzt sagt halt die Bibel, was tue ich als Gläubiger da mitte drin? Sie sagt ganz klar, der Tod wird auf ewig verschlungen sein. Für dich. Wenn du stirbst, weil Gott Deutschland richtet, keine Sorge. Das ist ein Gleisproblem. Weil Gott wird alle Tränen von deinem Gesicht abwischen. sei du fröhlich und frohlocke in Jesus, in seiner Rettung. Du hast einen absoluten Schutz, diese feste Stadt, Neue Jerusalem, hinter Jesus selber. Bleibst du in ihm, passiert dir nichts. Ist klar. Die Tore sind für uns geöffnet, wir sind in einem Geist, zu einem Leib getauft. Die Heide, es hat bereits begonnen, wir sind schon fast vorm Abschluss. Und jetzt sagt er ganz einfach, vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeit. Du musst nur auf ihn wie ein kleines Kind vertrauen. Und jetzt sagt er, der Pfad des Gerechten ist gerade. Du musst dafür sorgen, dass deine Pfade gerade sind. Aber wenn die Gerichte kommen, lass dich nicht ablenken und nicht sagen, oh, jetzt ist so schlimm, jetzt habe ich mit meinem Beruf Probleme, jetzt habe ich mit meinem Auskommen Probleme, jetzt habe ich mit meiner Gesundheit Probleme. Lass dich nicht ablenken, bleib auf dem geraden Weg. Er sagt hier, auf dem Weg musst du auf ihn harren. Lass deine Seele sich voll auf den Herr Jesus verlassen und konzentrieren. Wenn es Nacht wird, wie in Vers 9, dann musst du wissen, dass Gott seine Hand erhebt. Dass der Herr Jesus verteidigt und Gott der Vater kämpft für den Herr Jesus. Und wichtig ist 12, dass das bei dir und mir passiert, dass wir Frieden haben, dass Gott uns wirkliche Friede schafft. Und dass wir völlig überzeugt sind, dass das Blut Jesu Christi auch mein Versagen zudeckt und dass ich mit Gott in Ordnung bin. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dass wir kein Wind gebären, dass wir keine Windbeutel sind. Versteht ihr? Dass wir nicht Schaumschläger sind, Schwätzer. Und dass wir das Bewusstsein haben, egal was uns passiert, wir werden darauf verstehen. Und er sagt, wenn die Gerichte dann richtig losbrechen, Vers 20, dann musst du in die Kammer. Dann musst du ins Gebet. Es ist das Mittel vor Gott her. Weil Gott die Gemeinde behütet, er bewässert sie, er bewacht sie, dass niemand sich daran vergreift. Der Zorn ist gestillt durch Jesu Blut. Aber wenn Donner und Distel kommen, dann sagt er wieder, dann, wenn du merkst, dass du abfärbst von dieser Welt, das kommt ja relativ schnell, dann suche Schutz bei ihm. Guck, dass der Friede Gottes wieder da ist, dass du mit Gott und Menschen in Ordnung bist. Und sagt, wenn das echt ist, die volle Frucht der Hinwegnahme deiner Sünde, dann räumst du auf. Ich habe kein anderes Mittel für die Endzeit. Ich kann euch prophetisch nicht sagen, was alles ganz genau passiert, weil die sieben Donnergerichte vor allem sitzen und weil man nichts sagen kann. Aber die Bibel gibt ganz klare Richtlinie, was wir tun sollen, dass wir überleben. Und das war das, was wir heute im Jesaja gesehen haben. Ich möchte nochmal beten. Jesus, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du uns die Heilige Schrift hinterlassen hast, ja. Dass du uns selber sagst, dass du selber die Schrift bist. Und wenn ich sehe, dass diese Gerichte sowas von klar sind, dass sie kommen werden, sie nicht mehr aufzuhalten sind, so wie du es in Offenbarung beschreibst, wie du es auch hier beschreibst, dass du die Gottlose strafen wirst, weil sonst diese Machtgefüge keine Gerechtigkeit lernen. Und dass wir einfach einen geraden Weg gehen sollen, dem, dass wir dafür sorgen sollen, dass unser Herz mit dir in Ordnung ist, dass Friede herrscht. Dass wir uns allein auf das verlassen, was du getan hast, nicht auf unsere Werke, dass wir völlig zur Ruhe kommen in dir. Da bete ich dich an, dass du so treu und so fürsorgerlich bist. Du bist der Herr der Gemeinde, du hast für uns gesorgt, auch hier von der Schrift her. Und ich bitte einfach, gib uns jetzt auch das Gelingen durch deine Gnade. Dafür danke ich dir. Amen.